Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei, und an den Küsten liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen, die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Vielleicht lässt sie dieses seltsame Gedicht etwas ratlos zurück. Es stammt von Jakob van Hoddes und ist schon über 100 Jahre alt. 1911 hat er es gedichtet und sein Titel lautet Weltende. Es gilt als das bekannteste Werk expressionistischer Lyrik. Und es bringt das Gefühl der nahenden Apokalypse, des Untergangs der zivilisierten Welt zum Ausdruck. Damals, 3 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, eigentlich beinahe prophetisch. Da ist etwas zu spüren von der kommenden Katastrophe. Das Gedicht Weltende versprüht Endzeitstimmung. Die grotesken Bilder sind aber irgendwie zeitlos. Wenn wir unsere Gegenwart anschauen, Corona, Klimawandel, islamistischer Terror und, da scheint mir, dass diese Zeilen immer noch zutreffen. In allen Lüften hallt es wie Geschrei, heißt es dort. Ja, das ist doch das, was wir auch heute erleben. Die Medien, die leben von dem Geschrei, die leben gut davon, dass es schlechte Nachrichten gibt. Bad news are good news, so heißt ein bekannter Leitsatz in den Medien. Schlechte Nachrichten sind für die Medien meist gute Nachrichten, denn sie verkaufen sich am allerbesten. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Und was Sicherheit und Schutz verspricht, fliegt davon. In diesen Bildern, in dem Gedicht, der Hut fliegt vom Kopf. Oder die Dächer von den Häusern, ja noch mehr sogar die Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten liest man, steigt die Flut. Klimawandel, Angst davor. Was kann man tun? Kann man was tun? Was man alles so liest und hört und irgendwo aufschnappt und sieht, beunruhigend. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen, die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Sturm und wilde Meere sind hier beschrieben. Das sind biblische Bilder für die Chaosmächte. Und wie sagt der Van Hoddes, sie hupfen. Was für ein Wort, also es scheint so unpassend. Sie triumphieren mit geradezu unbeschwerter Leichtigkeit, diese Chaosmächte. Alles verschwimmt und auch die Grenzen zwischen vielleicht ganz harmlosen Dingen wie Schnupfen und echten Katastrophen sind fließend. Weltende. So hat Jakob van Hoddes seine Zeilen genannt. Weltende. So hätte auch der Prophet Daniel sein letztes Kapitel überschreiben können. Aber es klingt so ganz anders. Bei Daniel ist zwar auch von düsteren Dingen und von einer großen Bedrängnis die Rede, aber am Ende steht die Hoffnung, da steht das Leben, da steht der Anfang. Bei Daniel ist das Ende ein Anfang. Und wir werden sehen, das gilt ganz unabhängig davon, ob wir nun über das Ende der Welt nachdenken oder aber an das Ende des eigenen, des persönlichen Lebens denken. Doch können wir dieses Kapitel 12 eigentlich nur verstehen, wenn wir zunächst mal schauen, was davor los war. Und deswegen geht es heute mit Kapitel 10 schon los. Und Sie haben ja alle so ein Blatt bekommen, wo der Predigttext enthalten ist, diese Verse aus dem Danielbuch. Und wer zu Hause mitschaut, den lade ich ein, ruhig mal die Bibel hervorzukramen, Daniel 10, Daniel 12. Ich möchte das in drei Schritten entfalten. Und das erste, das möchte ich mal so überschreiben: Wenn unsere Kraft zu Ende ist, wenn unsere Kraft zu Ende ist. Wir befinden uns im Jahr 535 vor Christus. Und das wird hier, Daniel 10, Vers 1, sehr deutlich datiert. Das dritte Jahr des Königs Kyros von Persien. Und das ist übrigens wichtig, solche Daten. Wir denken vielleicht, was soll das denn? Aber hier zeigt es sich uns, wie auch sonst in der Bibel, wir lesen keine Märchengeschichten. Hier geht es nicht um Visionen irgendeines Spinners, irgendeines Träumers, sondern hier geht es um reale Ereignisse. Das, was Daniel erlebt hat, das kann er datieren. Er weiß genau, wann das passiert ist, wann Gott zu ihm gesprochen hat. Und dann lesen wir Vers 2. Zu der Zeit trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ihr Lieben, dieser kleine unscheinbare Satz, ich finde ihn so unglaublich tröstlich. Dass auch so ein Gottesmann, so ein großer Gottesmann, was haben wir alles von Daniel schon gehört? Daniel in der Löwengrube oder Daniel, der Träume deutet. Dass so ein großer Gottesmann, der ganz eng mit seinem Herrn verbunden war, dass er Zeiten tiefer Trauer kennt. Ihr Lieben, heute ist Volkstrauertag und es gibt auf dieser Erde so viel Anlass und Grund zum Trauern über die Opfer von Krieg und Gewalttaten, über die Opfer der Weltkriege und der Kriege der unsrigen Zeit. Und es gibt auch so viel Trauer im persönlichen Leben über Krankheit oder Verlust oder auch über eigene Fehler und Versäumnisse, da wo wir was echt versemmelt haben und es irgendwie nicht mehr gut machen können. Trauer, verpasste Gelegenheiten etwa. Es gibt aber auch Traurigkeiten und Depressionen, da wissen wir noch nicht mal genau, wo das eigentlich herkommt. Das kommt plötzlich über einen Menschen und nicht immer kann man die Ursachen wirklich herausfinden. Auch Daniel trauert. Er trauert. Und in dieser Situation der Trauer hat er eine Vision. Das heißt, Gott redet mit ihm. Gott hat eine Botschaft für ihn. Daniel sieht dabei eine Engelsgestalt, das sind die Verse, die jetzt hier übersprungen sind, können Sie gerne zu Hause in Ruhe mal durchlesen und nachlesen. Da ist eine Engelsgestalt, die ihm ganz, ganz viel mitteilen möchte. Was ich wichtig finde, auch wir Christen dürfen Zeiten der Trauer haben. Aber wie bei Daniel gilt auch für uns, Gott lässt uns nicht allein. Er will mit uns reden, auch und gerade in den Zeiten der Trauer. In der Regel tut er das nicht mit Visionen oder durch Engelsgestalten, aber er findet Wege zu deinem Herzen. Glaub es, er redet. Er redet auch heute. Doch das bedeutet noch nicht, dass dann wie auf Knopfdruck alles gut wird. Wir lesen weiter, Vers 8, ich blieb allein und sah dies große Gesicht, also diese Vision kann man auch übersetzen. Es blieb aber keine Kraft in mir, jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Hey, dieser Held, dieser Gottesmann, dieses Vorbild im Glauben, ihr Lieben, der sagt 2-mal hintereinander, es blieb aber keine Kraft in mir. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin am Ende. Kennst du das? Situationen, wo du einfach nur erschöpft und leer und ausgebrannt bist und wo selbst ein Wort Gottes, die Bibel, nicht weiterhilft. Zumindest nicht immer und nicht sofort. Daniel erlebt das ja, wie Gott zu ihm spricht, aber er ist immer noch kraftlos in diesem Moment. Und nun Gottes Botschaft für ihn und auch für dich. Und das ist so wunderbar, wenn wir jetzt lesen Vers 10 und Vers 11. Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auch auf die Hände. Übrigens, diese Engelsgestalt, die Daniel sieht, Engel, das heißt auf Deutsch Bote, Bote Gottes. Und das können wir auch durch andere Menschen erleben, die wie Engel für uns werden können. Aber dann sagt dieser Engel zu ihm diese wunderbaren Worte: Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede, und richte dich auf. Fürchte dich nicht, Daniel, fürchte dich nicht. Und ein paar Verse später wiederholt er das nochmal. Vers 19, ja, lesen wir Vers 19 weiter. Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter, Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Wir können diese Überschrift über diesen ersten Teil, wenn unsere Kraft zu Ende ist, fortführen, fängt Gottes Hilfe an. Wenn unsere Kraft zu Ende ist, anders betont, wenn unsere Kraft zu Ende ist, unsere eigene menschliche Kraft zu Ende ist, fängt Gottes Hilfe an. Das ziemlich banale Sprichwort, was so jeder kennt, denke ich mal, wird zu einer Abänderung, zu einem echten Trostwort. Nicht einfach so leicht dahergesagt, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Sondern, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von Gott die Hilfe her. Der Engel erklärt dann dem Daniel, warum es 3 Wochen gedauert hat, bis Gottes Botschaft sein Herz erreicht hat. Das ist ja interessant. 3 Wochen, ja, Vers 2, ich trauerte 3 Wochen lang und dann erst kommt die Botschaft Gottes zu ihm. Und der Engel erklärt das mit so einem Blick hinter die Kulissen. Das sind die Verse, die hier auch übersprungen sind. Aber was ich spannend finde, wir kennen doch auch solche Situationen, wo wir warten, wo wir auch nur zu gerne wüssten, warum lässt Gott uns zappeln? Warum kommt da nicht gleich eine Antwort? Warum es manchmal Tage, Wochen, Monate, vielleicht Jahre dauert? Wir beten und nichts scheint zu passieren. Meist gibt es darauf keine Antwort, leider. Im Himmel bestimmt. Denken wir zum Beispiel an die Geschichte von Lazarus, die wir eben gerade gehört haben, das Evangelium. Martha hatte Jesus gebeten, doch schnell zu kommen, denn ihr Bruder Lazarus, der liegt schwer krank da nieder und Jesus kann ihn doch heilen. Bitte komm, komm, komm schnell. Und Jesus lässt sich Zeit. Der bleibt da, wo er war, noch ein paar Tage, bis er sich auf den Weg macht. Ja, warum das denn? Und scheinbar bleibt Jesus viel zu lang. Denn als er dann endlich kommt, war Lazarus bereits gestorben. Und Maria verstand das nicht. Ach, wärst du doch da gewesen, Jesus. Warum hast du uns warten lassen? Eine Antwort auf ihre Frage bekommt Martha nicht. Und doch erfährt sie am Ende die Macht und die Liebe Jesu, die auch dieses Warten und die auch unbeantwortete Fragen umfängt. Daniel, er bekommt tatsächlich, das ist eine Ausnahme, er bekommt tatsächlich eine Antwort auf seine Frage, warum es so lange gedauert hat. Und der Engel erklärt ihm da etwas von den Kämpfen in der unsichtbaren Welt. Und danach bekommt Daniel in Kapitel 11 einen Einblick, was da so alles passiert in Gottes Plan, in der Welt hinter den Kulissen. Und er erfährt einige Dinge, die so ganz speziell die Geschichte des Volkes Israel und auch die Reiche der antiken Welt betreffen. Deswegen haben wir dieses Kapitel 11 einfach mal jetzt ausgespart. Aber er erfährt dann auch etwas sehr, sehr Spannendes, dass es einen Engelsfürsten gibt. Michael heißt er. Ein Engelsfürsten, der in besonderer Weise für das Volk Israel eintritt. Und das ist auch für uns interessant, denn das Neue Testament sagt uns, dass es auch für uns Christen Engel gibt, die uns dienen. Hebräer 1, Vers 14 lesen wir zum Beispiel, die Engel, das sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die das Reich ererben. Also kurz gesagt, Kinder Gottes haben Engel, die speziell für sie da sind, die ihnen helfen, die ihnen dienen. Nicht schlecht, oder? Hast du das schon gewusst? Da können wir doch Gott dankbar sein dafür. Und so hat das Volk Israel diesen wunderbaren Erzengel Michael zur Seite, der in der unsichtbaren Welt für Israel eintritt und kämpft und siegt. Und letztlich ist dieser Michael ein Hinweis, ein Vorbote auf Jesus Christus selbst, der Sieger über alles ist. Das alles bekommt also der Daniel gezeigt. Und jetzt sind wir bei dem Kapitel 12 angekommen. Dieser großartige Abschluss des Danielbuchs. Und damit sind wir auch bei der zweiten Überschrift, nachdem wir eben gehört haben, wenn unsere Kraft zu Ende ist, fängt Gottes Hilfe an. Heißt es nun, wenn unser Leben am Ende ist. Wenn unser Leben am Ende ist. Und wir lesen die ersten drei Verse von Kapitel 12. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Was hier im Hinblick auf das Volk Israel geschrieben ist, das gilt durch das Neue Testament auch für uns Christen. Denn durch den Glauben an Jesus Christus, so hat das Paulus einmal gesagt, ist der Zaun, die Grenze zwischen Israel und den Heidenvölkern abgerissen. Und das bedeutet, im Schweren, genau wie im Schönen, können wir ganz ähnliche Erfahrungen machen, wie hier beschrieben sind für das Volk Israel. Da ist zum einen von einer großen Bedrängnis die Rede. Und wir wissen doch, wie oft und wie schlimm Juden in der Geschichte verfolgt wurden, bis hin zum Schrecken und Grauen des Holocaust. Und wir wissen auch, dass gerade in heutiger Zeit auch viele Christen verfolgt werden, weltweit, besonders in Nordkorea und in islamischen Ländern. Man schätzt, weit über 100 Millionen Christen weltweit werden verfolgt, bedrängt, große Bedrängnis. Und wer die Johannes-Offenbarung kennt und auch die Endzeitreden Jesu, der weiß, es wird am Ende der Zeit noch einmal eine ganz große und fürchterliche Verfolgung und Bedrängnis für die Christen und für das Volk Israel kommen. Und die wird noch schlimmer sein als alles bisher Dagewesene. Doch, und das ist das Tröstliche hier in diesen Worten. Das ist das, was Hoffnung gibt. Gerade dann, wenn die Not am größten ist, ist Gott am nächsten. Gott hilft, Gott rettet. Hier ist von Rettung die Rede. Zu jener Zeit wird ein Volk errettet werden. Und ihr Lieben, das gilt auch für unsere eigenen persönlichen Bedrängnisse. Auch da gibt es Rettung. Und nun hat Daniel sich gefragt, ja, aber was ist denn nun mit all denen, die das nicht überleben werden, die ihre Not und Bedrängnis nicht überleben werden, die ermordet werden, umgebracht, als Märtyrer sterben? Oder wir können auch fragen, wenn wir in die persönliche Ebene gehen, mit denen, die ihre Krankheit nicht überleben, ihren Krebsleiden zum Opfer fallen. Wie sollen die denn diese Rettung erfahren, von der hier die Rede ist? Und dann bekommt Daniel eine Antwort auf diese Frage. Und diese Antwort ist so glasklar, wie sie im Alten Testament, wo man die Auferstehung Jesu ja noch nicht erlebt hat, in dieser Deutlichkeit einmalig ist. So klar wie hier steht es sonst nirgends im ganzen Alten Testament auf den Punkt gebracht. Sie werden auferstehen. Hier ist vom ewigen Leben die Rede. Und dann wird der Tod verglichen in gewisser Weise mit einem Schlaf, mit einem tiefen Schlaf. Im Schlaf übrigens, da ist ja unser Zeitempfinden ganz abgekoppelt vom normalen Zeitverlauf. Du kannst ja im Schlaf durch Träume in wenigen Minuten das erleben, was im normalen, in Echtzeit Wochen oder Monate dauern würde. Und so ist auch im Tod das Zeitempfinden überwunden. Da springst du aus der Zeit in die Ewigkeit. Das Erleben der Auferstehung ist für den Verstorbenen im Moment des Todes Realität. Da ist keine ellenlange Wartezeit, bis irgendwann mal der jüngste Tag anbrechen wird. Und deswegen konnte Jesus zum Verbrecher, der mit ihm am Kreuz stirbt und der zum Glauben an ihn gekommen war, ihm konnte er sagen, wahrlich, ich sage dir, wie heißt es? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, was für eine Botschaft. Allerdings, wenn wir hier genau lesen, bei aller Freude auf das ewige Leben, wird hier auch das andere in aller Klarheit benannt. Hier steht, Kapitel 12, Vers 2, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Schon letzten Sonntag haben wir davon gehört, es gibt eben auch ein ewiges Verlorensein. Ein Getrenntsein von Gott. Ihr Lieben, hier geht es aber nicht darum, irgendwie Angst zu machen. Der Engel will doch Daniel trösten und ihn nicht ängstigen. Angst vor dem Verlorensein. Na gut, ja, es kann durchaus Menschen wachrütteln. Es kann auf den Glauben aufmerksam machen. Und Jesus redet übrigens nicht weniger deutlich davon. Jesus, der Liebe, der Verständliche, der Seelsorger, er macht auch Angst, ja. Aber das ist nur ein kleiner Schritt, sage ich mal, um wach zu rütteln. Ich erinnere mich übrigens, als ich als Jugendlicher selber so ganz bewusst nochmal mein Leben in die Hand Gottes gelegt habe, Jesus eingeladen habe in mein Leben, mich für ihn entschieden habe, da war ein Grund auch der, ich wollte gerettet sein. Ich will doch nicht verloren gehen. Zum Wachrütteln? Meinetwegen. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Als Grundlage für den Glauben, da taugt Angst nichts. Absolut nichts. Denn im Glauben geht es um Liebe. Und die Liebe treibt die Angst aus. So sagt es uns Gottes Wort, 1. Johannesbrief. Und es ist grundverkehrt, wenn dein Glaube von der Angst geprägt und bestimmt ist. Wird es am Ende reichen? Bin ich gut genug? Wird Gott mit mir zufrieden sein? Wenn dich solche Gedanken bestimmen, nein, nein und nochmals nein, so nicht. Solch ein angstbesetzter Glaube, ihr Lieben, kann krank machen. Der kann psychische Störungen hervorrufen. Was war das oftmals für eine schwarze Pädagogik in der Vergangenheit, wenn man Gott durch Drohung mit seinen Strafen missbraucht hat, um etwa die Kinder zu guten Menschen erziehen zu wollen. Ein älterer Kollege erzählte mal, wie er in jungen Jahren einen Besuch gemacht hat als Vikar bei einer Oma, die offensichtlich mächtig Mühe mit ihrem Enkelsohn hatte. Und der schien irgendwie missraten zu sein, wie auch immer. Und weil sie sich nun gar nicht anders zu helfen wusste, sagte sie dann in Anwesenheit von dem jungen Vikar, sagte sie zum Enkel: Wenn du nicht bald anständig wirst, dann kommt der Herr Vikar wieder und nimmt dich mit und schneidet dir die Ohren ab. Das ist wirklich finstere Pädagogik. Nein, ihr Lieben, so geht das nicht im Glauben. Ja, es ist richtig, die Botschaft der Bibel zu hören, dass es keinen Heilsautomatismus gibt, dass es ewiges Leben und ewiges Verlorensein gibt. Aber viel wichtiger ist es doch, wie wir das denn kriegen, das ewige Leben. Und das hat nichts, aber auch rein gar nichts mit unserer Leistung zu tun. Das ist das Geschenk. Hier bei Daniel ist von einem Buch die Rede, dem Buch des Lebens. Und auch Jesus redet ja davon. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, aufgeschrieben sind in diesem Himmelsbuch des Lebens. Wir können uns da nicht selber reinschreiben. Das macht Gott. Und man könnte sagen, die Tinte, die er dazu verwendet, ist das Blut Jesu, mit dem er uns für den Himmel erkauft hat von unseren Sünden. Und wir brauchen uns nur in seine Hand fallen zu lassen, die Eintrittskarte zum Himmel, die Jesus bezahlt hat, nur anzunehmen. Ja sagen zu Jesus, mehr nicht. Wir haben es doch vorhin gehört im Evangelium. Da sagt Jesus, dacht's doch selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Mehr nicht. Wer an mich glaubt, der wird leben. Das ist doch glasklar. Und dann sind wir Kinder Gottes und dann können wir mit einstimmen in diese Osterlieder, die wir heute schon gehört haben. Und deswegen müssen wir diesen Satz so zu Ende führen. Wenn unser Leben am Ende ist, fängt das neue Leben an. Wenn unser Leben hier auf der Erde zu Ende ist, fängt das neue Leben an. Und dann gibt es noch einen wichtigen Auftrag. Wir lesen ja hier noch was ganz Interessantes, Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Wer wollte das nicht? Dass das eigene Leben diesen Glanz bekommt, diesen Himmelsglanz und nicht einfach in völliger Bedeutungslosigkeit vergeht. Und Gottes Wort sagt uns, der Glanz deines Lebens wird nicht dadurch bestimmt, wie viel Kohle du auf dem Konto hast oder wie viel Porsche in deiner Garage stehen oder ob du vielleicht mal Präsident der Vereinigten Staaten warst, sondern der Glanz wird dadurch bestimmt. Bist du ein Wegweiser? Ein Wegweiser zu Gott hin, zu Jesus hin, zum Himmel hin. Das ist unsere Aufgabe hier auf dieser Erde. Und das meint nicht nur die Pastoren, sondern jeden von uns. Jeder kann doch anderen ein Wegweiser sein. Den Kindern, den Enkeln, den Nachbarn, den Freunden. Hinweis sein. Mit Worten und Taten. Und noch ganz kurz am Schluss die dritte Überschrift. Wenn unsere Welt am Ende ist. Wenn unsere Welt am Ende ist. Lesen wir noch einmal hier von unserem Predigttext Vers 4. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden herumirren und die Bosheit wird zunehmen. Ja, hier ist tatsächlich von der Endzeit die Rede, diese letzte Zeit, die ja irgendwie in dem Gedicht anklang, das wir vorhin gehört haben, dieses Gedicht von dem Van Hoddes. Die Bosheit wird zunehmen, viele werden umherirren, völlig orientierungslos, in allen Lüften hallt es wie Geschrei. Das Weltende, wann wird es kommen? Das ist nicht entscheidend. Der Daniel, der muss auch zugeben, dass viele Fragen offen sind. Wir lesen in den Versen, die wir hier übersprungen haben, einige Andeutungen. Und das ist schwer zu verstehen. Da ist, also wenn Sie das nachlesen, da ist von Zeiten die Rede. Von 3,5 Zeiten. Eine Zeit und zwei Zeiten und noch eine halbe Zeit. Und man kann sich da ganz intensiv mit beschäftigen, man kann sich viele Gedanken machen, das würde hier den Rahmen sprengen, das wäre eher was für die Bibelstunde. Was man schon sagen kann, diese Zeit meint auch den Antichrist, die Zeit des Antichristen und seiner Herrschaft. Aber diese Zeiten deuten auch auf Jesus hin, der stärker ist, der kommen wird. Jedenfalls, was wir hier lesen, auch das ist tröstlich, Vers 8, ich hörte es, sagt Daniel, aber ich verstand's nicht. Also wir müssen nicht alles in der Bibel verstehen und schon gar nicht das, was die Zukunft mit sich bringt. Und so spricht Daniel, Vers 8, mein Herr, was wird denn das Letzte davon sein? Und die Antwort ist eigentlich keine Antwort. Er aber sprach, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen. Also vertrau einfach. Es ist gut, Andeutungen zu bekommen und Jesus gibt uns ja auch Hinweise, die uns ermutigen sollen, die uns wachrütteln wollen, die uns aufmerksam machen sollen, aber doch nicht in dem Sinn, dass wir meinen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und können alles erklären und deuten. Es ist verborgen. Aber jetzt sei nicht traurig, sondern was man dir sagen kann, Daniel, viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden. Das ist doch auch tröstlich, dass Gott selber dafür sorgen wird, dass die, die ihm folgen, auch gereinigt werden, bewährt werden. Aber das Entscheidende ist jetzt Vers 13. Damit schließt das große Danielbuch und dieses letzte Kapitel. Du aber, Daniel, geh dem Ende entgegen. Und ruhe, bis du aufstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Geh dem Ende entgegen und das heißt, verkrieche dich nicht. Hab keine Angst, bekomm keine Panik, sondern mit Mut, mit Hoffnung. Jesus sagt, wenn das alles passieren wird, dann steckt euren Kopf in den Sand. Nee, das sagt Jesus nicht. Wenn das alles passieren wird, dann erhebt eure Häupter und wisset, dass eure Erlösung naht. Also aufwärts, froh den Blick gewandt auf Jesus. Keine Angst haben und Ruhe bekommen. Und Ruhe, sagt der Engel dem Daniel, bekomm Ruhe und Frieden in deinem Herzen. Und wenn um dich her die Welt tobt und wenn du denkst, ach, es hat alles keinen Sinn mehr, es geht runter und drüber, schau auf Jesus, das gibt dir Ruhe, das gibt dir Friede. Und so können wir diesen dritten Satz so zu Ende führen. Wenn unsere Welt am Ende ist, fängt Gottes neue Welt an. Wenn unsere Kraft am Ende ist, fängt Gottes Hilfe an. Wenn unser Leben am Ende ist, fängt neues Leben an. Wenn unsere Welt am Ende ist, fängt Gottes neue Welt an. Amen.